Live on tape aus dem Kellerstudio in Köln. Screenshots.
Heute zu Gast Comedy-Profi und Late-Night-Legende Peter Rücken. Musik wie immer aus der Konserve.
Und hier sind ihre Gastgeber Lukas und Philipp.
Er ist eine Comedy-Allzweckwaffe und quält sich für uns durch die schlechtesten Filme aller Zeiten. Er prägte maßgeblich den Humor unzähliger Late-Night-Shows und bezog zwischenzeitlich das Büro von Bernd Stromberg. Und natürlich sorgte er für geschichtlich wertvolle Aufklärung, indem er lauthals skandierte: Wir finden das Ei.
Ob er es zwischenzeitlich gefunden hat und wie es ansonsten um die deutsche Comedy steht, verrät uns unser heutiger Gast, Autor, Sprecher, Moderator und. Herzlich willkommen bei Screenshots, Peter Rütten.
Ja, ganz lieben Dank für diesen herzlichen Empfang und sehr liebevoll formulierten. Das Ei habe ich noch nicht gefunden. Also ich glaube, Hitlers Ei ist wirklich in ganz Deutschland gesucht worden bis heute. Aber nein, das wurde noch nicht entdeckt. Ich glaube, darauf zielt das ab. Ne? Ich schätze mal auf die heute nicht mehr sendbare, aber noch ziemlich legendäre Mats. Hitler hatte nur ein Ei, was tatsächlich, liebe Zuhörer, einer Bild-Zeitungsschlagzeile zugrunde lag, die ich aufgriff. Da hieß es nämlich, Hitler hatte nur einen Hoden an diesem Tag. Und dann habe ich das direkt bei der Harald Schmidt Show damals als Tagesthema verwurstet und habe diese Mats gemacht, über die mir Nils Ruf mal sagte, viel später, weil ich leider alle Rechte an Sat.1 Total Buyout mäßig abgegeben hatte bei der Harald Schmidt Show. War nicht unterbezahlt, aber ich möchte mal sagen, ich habe mich dann schon in den Arsch gebissen, weil Nils Ruf sagte mir, weißt du eigentlich, wie viele Klicks diese Mats bei YouTube hat? Ich sage, nee. Und er meinte, guck mal rein, das waren dann 2,3 Millionen. Das war, glaube ich, ganz okay. Mhm. Und die war sogar auf Englisch synchronisiert worden von einem Fan in Amerika. Klar. So ist das dann, wenn man einigermaßen passables Comedy gut hinterlässt und sich selber überhaupt keine Ahnung von dem Wert herstellt, dann ist es fürchterlich. Ne? Im Nachhinein könnte ich mich natürlich wirklich, ich wäre wahrscheinlich ein sehr reicher Mann.
In über 60 Folgen haben wir bisher eigentlich nie über Humor so richtig gesprochen, oder?
Sehr selten. Also wir hatten kaum Filme, also kaum klassische Komödien oder
leider
Filme,
nicht.
Wo viel.
Wir haben schon häufig darüber gesprochen, dass wir mal die ganzen Spoof-Movies ranken wollen, aber bisher noch nicht geklappt.
Habt ihr auch die Klassiker, Nackte Kanone?
Ja,
oder
ja, klar.
Die,
Top Secret.
Die schon, ne? Die habt ihr behandelt.
Würden wir gerne. Aber deswegen sind wir ja so froh, dass wir heute einen Spezialisten für Comedy hier haben.
Ja, wobei das natürlich eine ganz bestimmte Ära nur betrifft. Ja,
das Lustige ist, wir haben es noch nicht behandelt, aber wir hatten schon sehr oft seriöse Filme, wo aber bestimmte Dinge passieren, die man irgendwie mit der nackten Kanone vergleichen. Also nackte Kanone ist öfter schon gefallen.
Als Referenz,
das ist ja wie bei der nackten Kanone, wo der sich da an der Marmorstatue langhangelt. Oder
das ist tatsächlich meine Comedy-Schule gewesen, nackte Kanone. Ja.
Und ich kollabiere immer noch über die Passage Zigarette. Ja, ich weiß.
Ja. Ja, das muss irgendwann kommen.
Aber ich wollte.
Stimmt, das ist der dritte Teil, ne?
Ja. Genau. 33 ein Drittel.
Ich weiß noch, dass ich damals auch die Filme, die ihr besprecht, habe ich tatsächlich alle im Kino gesehen. Kraft meines biblischen Alters. Und ich weiß noch, dass ich damals bei so mancherlei, sowohl bei Sie haben da was am Mund.
Ja, da kommt auch immer gerne wieder die Banane.
Ja. Und dann beim dritten Teil mit Anna Nicole Smith dann Zigarette. Ja, ich weiß, dass ich in Abständen immer wieder kurz kollabiert bin vor Lachen. Also mein Kumpel Oliver Bertram damals in München, habe ich das gesehen, der weiß heute noch, dass ich nicht zu bändigen war. Und das ist so schön, wenn man einen Gag, den man tausendmal gehört hat und sich vors geistige Auge und vors geistige Ohr geführt hat, einen immer wieder noch überraschen kann. Das ist der naive Anteil in mir, glaube ich. Aber das ist eben auch eine Farbe, die leider so gar nicht mehr bedient wird, so richtig.
Leider nicht, ne? Nee. Zum Warmwerden haben wir jetzt wieder ein Popquiz vorbereitet. Ich glaube, warm ist es schon hier?
Ja, reicht.
Wir haben ein paar kurze, knackige Fragen für dich.
Ach, scheiße.
Die erste hast du eigentlich schon fast jetzt beantwortet.
Ach so.
Über was hast du zuletzt herzhaft gelacht?
Tatsächlich über meine Tochter, die mir eben ein Bild noch geschenkt hat, das sie aber in 2 Sekunden dann weiter verschenkt hat an die Mutter. Und mitten in meinen Dankbarkeitsausführungen hat sie gesagt, ich schenk's doch der Mama. Das fand ich sehr lustig.
Nenn uns doch einen deiner Lieblingsfilme.
Lass mal sehen. Also Magnolia, die üblichen Verdächtigen, die Verurteilten und Inception. Das wäre so mein kleiner Vierer-Kanon, der mir jetzt gerade einfällt, ja. Wo ich also immer wieder sage, wenn ich mich drauf einlasse und ausblende, dass ich ihn schon ein paar Mal gesehen habe jeweils, dass er mich immer wieder berührt, überrascht, verführt. Es sind alles Filme mit Stimmungen und Plot-Twists, die so den Maßstab für mich gesetzt haben. Ach ja, Alien. Darf ich auch nicht vergessen.
Ja, das wäre nämlich tatsächlich die nächste Frage.
Ach so, nee,
Alien oder Aliens?
Oh, fuck. Oh ja, das ist ein Kopf-an-Kopf-Gedöne, wobei natürlich atmosphärisch, wie ihr ja auch schon ausgeführt habt, deutlich unterschiedlich in der Temperatur. Alien. Doch, weil, sag mal, künstlerisch ambitionierter, ja, als der nicht Cameron Erstling, aber Zweitling, ne? Und mit Gigas Entwurf finde ich ein Weltkulturerbe.
Ja. Welcher Film bringt dich richtig zum Lachen? Immer?
Ja, Airplane oder der deutsche Titel, die verrückte Reise, verrückten, was auch immer, Flugzeug.
Aber es ist das Flugzeug und nicht das Raumschiff. Oder
ja, es ist das, beides. Es ist die Mutter der Bewegung. Okay. Ja, es ist Airplane. Natürlich, eigentlich alle Zucker Abrams, Zucker Grotesken, muss man ja sagen, liebe ich sehr. Selbst die mit O.J. Simpson, wenn man dann irgendwann mal verkraftet hat, dass dieser Mann seine Frau abgeschlachtet hat.
Mhm. Mutmaßlich.
Stimmt.
So sagt man, ja.
Der Handschuh hat ja nicht gepasst.
Genau. Welcher Film hat dich denn das letzte Mal zum Weinen gebracht oder bringt dich immer zum Weinen?
Ich darf ja ehrlich sein.
Bitte. Klar, unbedingt.
Mit Augenzeugen, beiwohnenden Augenzeugen über, ich glaube, 3 Präsentationen ist es E.T. Okay. Es ist also tatsächlich, wenn E.T. Leaven möchte, dann passiert es bei mir, ja.
Am Ende oder auch zwischendurch mal?
Auch zwischendurch mal. Also da wo sich es auch schon anbahnt, da bin ich schon so ein bisschen gerührt und dann steigert sich die Rührung und mir spätestens bei der Abschiedsszene ist dann Feierabend.
Ja. Wir haben den auch, es war glaube ich unsere zweite Episode, haben wir auch E.T. besprochen, weil der 40 geworden ist, ja, vor 2 Jahren. Und ich muss auch knatschen. Ja.
Ach, das ist ja aber schön. Also dass ich das gerade, weil das sind authentische Momente, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Weil das ist ja nicht abgesprochen, was wir hier faseln. Und tatsächlich freut mich das, wenn man so eine emotionale Synergie empfindet zu Menschen, die große Filme, und das macht ihr ja auch wirklich sehr leidenschaftlich und sehr gut, da kann ich auch nur applaudieren, weil ich bin ja jetzt keine Podcast-Hyäne, die irgendwie sich auf alles stürzt. Und wenn man euch hört, dann merkt man immer Herzblut, was mir eigentlich in jedem Fachbereich immer unheimlich viel Spaß macht. Und deshalb bin ich froh, dass wir da eine Deckung haben bei E.T. Da kann man mal weinen.
Das freut uns zu hören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr hier seid.
Bevor es mit der aktuellen Episode weitergeht, haben wir eine kleine Bitte.
Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst doch gerne ein Abo sowie eine Bewertung beim Podcast-Host eures Vertrauens da.
Und teilt uns mit euren Freunden, Feinden und Familien. Folgt uns bei Instagram @screen_shots_podcast, um immer up to date zu bleiben.
Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Episode. Hast du ein Guilty Pleasure Genre?
Lass mich überlegen. Etwas, wofür ich eigentlich verschämt sein müsste, ne? Pornos? Nee, das ist auch nicht.
Slasher-Filme? Teenie-Slasher-Film?
Ist Psycho der erste Slasher-Film gewesen? Nee, doch, du hast recht. Ich mag alberne Slasher-Filme, die mit einem Augenzwinkern, oder sagen wir, ich drehe es nochmal um, ich komme nochmal raus mit der Nummer und sage, wenn du bei Schläferz so viele verzweifelte Versuche, einen gelungenen Film hinzukriegen, die eben mit unfassbar viel Investment, Herzblut und manchmal auch Risiko verbunden waren, persönliches Risiko auch für Regisseure und Drehbuchschreiber. Und du hast diese Fallhöhe von Ambition und Ergebnis dann immer zu genießen und dann auch zu beurteilen und möglichst zu analysieren irgendwie, dann ist davon so viel oder dann trägt das so viel und transportiert so viel von dem, was ein extra komischer Slasher-Film auch produzieren will, dass ich mit diesem Genre sympathisiere, ja. Also das finde ich schon ganz ulkig, mit dem Schrecken Lachen erzeugen zu wollen. Scream, ja.
Ja, Scream, ja. Ist bei mir auch absoluter Guilty Pleasure. Ne?
Also der hat mich auch nicht, in seiner Kalkuliertheit hat er mich nicht irgendwie so abgestoßen. Mhm. Fand ich.
Ja, Hirn abschalten und berieseln lassen. Ich habe auch gestern, ich weiß auch nicht, so einen Impuls, Touristas, kennt ihr den?
Nee.
So ein Teenies, naja, Teenie-Slasher nicht, aber so in Brasilien mit Olivia Wilde, da kann sie noch keiner, und Josh Duhamel, Melissa George und so.
Ich habe irgendwo mal.
Kann man sich auf jeden Fall angucken. Aber ja. Next question, Philipp.
Was war denn der letzte richtig gute Film, den du im Kino gesehen hast?
Oppenheimer.
Mhm. Haben wir noch nicht besprochen.
Nee.
Immer noch nicht. Also Barbenheimer ist an uns
vorbeigegangen. Ja, den Trend haben wir nicht mitgemacht.
Ich gehe auch nicht mehr so oft ins Kino wie früher, weil mich nicht mehr so viel interessiert wie früher, wenn die Höhepunkte, die ich verwalte in meinem Archiv, wenn die nie übertroffen werden. Stichwort Alien. Ja. Und wenn ich aus Dekaden, mittlerweile gefühlten Dekaden von unzähligen Avengers, Spider-Man und keine Ahnung, also als die Comic-Dominanz, Marvel, DC, als das dann das Kino besetzte, während gleichzeitig Netflix auch die Bedürfnislage nochmal in eine ganz andere Ebene nochmal gesteuert hat, ne? Ich möchte im Kino tatsächlich, ich möchte nicht unterfordert werden und möchte diesen Aha-Moment nicht missen, wo ich sage, wie bei Seven, als ich in Seven saß, ein Film, den ich auch gar nicht auf der Hitliste habe, aber ich weiß noch, dass ich, das war kurz vor Weihnachten, haben wir den geguckt und es war das depressivste Kinoerlebnis ever, aber so durchdringend auch. Und das ist ein Maßstab für mich, übrigens in jeder Kunstform. Das ist ein absoluter Maßstab, dass ich nicht darüber nachdenken muss, dass ich gerade etwas gucke oder etwas abschmecke, während ich sehe, oh, ist das Licht geil, oh, ist die Kamera geil. Ja. Das kommt erst im zweiten, im dritten, im Nachgang. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist so der, wenn es wirklich packt, dann ist die Geschichte tatsächlich so fesselnd, wie als ich zum ersten Mal die Schatzinsel gelesen habe, als Buch, noch zum Blättern. Und da war ich 9 oder 10 und bin so über die Straße gegangen, also tatsächlich mit dem Buch vorm Gesicht und bin vor den Briefkasten gelaufen. das ist natürlich ein Traum für jeden Literaten und Autor, so ein lesefreudiges Kind.
Ja.
Aber das habe ich übrigens mit Richard David Precht gemeinsam. stelle ich gerade fest, dass wir beide sehr viel und sehr begeistert gelesen haben. Und ich glaube, dass das, wenn du gut und gerne liest, dann gehst du nicht ins Kino, wenn nur Comic-Scheiße kommt. Falls das Sinn macht.
Ja, aber es ist auch eine ganz gute Überleitung, so ein bisschen zu, was war denn die letzte Serie, die du gesehen hast?
Oh.
Die letzte gute.
Ja gut, das hüpft, ich will jetzt nicht sagen Sopranos. Die letzte gute war Succession, fand ich ziemlich intensiv, ziemlich großartig. Hatte mich bei den sogenannten Hoden, doch, unbedingt.
Vielleicht, wenn was aus einer Vergangenheit besser passt, irgendwelche Late-Night-Show aus Vergangenheit oder sagen wir auch Gegenwart ist denn dein All-Time-Favorite? Gerne auch international.
David Letterman. Mhm. Knapp danach die Harald-Schmidt-Show. Aus der nicht nur autobiografischen Ebene, sondern aus der besonderen Konkurrenzsituation, die damals herrschte zu den ja durchaus anfangs ähnlich wie Stromberg The Office, die Vorbilder, die man mit einer Personalie oder mit einer Persönlichkeit wie Harald Schmidt dann versuchte auf einen Erfahrungshorizont für deutsche Teilnehmer an so einem Spaßformat wie Late Night zu bringen, die in Amerika halt eine ja routiniert und gewachsene Schicht von Anhängern hatte. Und just zu dem Zeitpunkt, als wir uns tatsächlich, als wir angefangen haben, 96, 98, keine Ahnung, irgendwas sowas, und Harald mich einlud, da den Headwriter zu machen, war es so, dass die Titanic, nachdem die Bild uns niedergeschrieben hat, Ekel TV und Pfui und absetzen und wann hört das endlich auf? Es war wirklich eine massive Kampagne und wir saßen alle immer verschüchtert in den Autorenbüros und wenn ich dann zu Harald ging und sagte, Herr Quote war ja nicht so doll gestern, wir sind die Tagesschau, Peter, wir werden immer gesendet und machte. Aber das war vor der, vor den Weihen der der geneigten Kritiker, die uns dann ja dann doch quasi heim in die Akzeptanz geholt haben. Und davor mussten wir aber echt nicht nur Missverständnisse ausräumen, sondern wir haben einfach viele Missverständnisse geschaffen damals. Und dadurch, dass wir was versucht haben und probiert haben, und du musst ja auch erstmal feststellen, was will ich eigentlich selber?
Ja.
Und wenn dann Sachen mal rauskommen, die ich heute jetzt so auch nicht mehr unterschreiben würde, wobei das mit Sicherheit nicht die Dinge sind, die man im Verdacht hätte. Nein, aber da war es dann tatsächlich so, dass die Titanic damals ein von mir ja wahrscheinlich heute noch ein ziemlich geschätztes und auch hervorragend besetztes Satire-Magazin, die haben einen tatsächlich authentischen Vergleich über mehrere Wochen gemacht, also authentisch ermittelt, ganz fair, ja. Was den Mehrwert von David Letterman, Conan O'Brien war das, glaube ich, schon, und wie hieß der noch? Unser Leno. Mann aus L.A., ja, Jay Leno. Und der Harald Schmidt Show. So als deutscher Abkammer. Und wir haben richtig auf die Fresse gekriegt die ersten Wochen und die haben das über ein halbes Jahr gemacht und am Ende haben wir gewonnen. Und das war so fair ermittelt, weil wir auch zum Ende hin so viel unausrechenbarer wurden als die amerikanischen Vorbilder. So viel auf einmal ein plötzliches Selbstverständnis entwickelt hatten. Ach, so geht's, so ist der Transfer. Ach, das ist Harald. Also das kann Harald sein und so. So, dass das Zuschreiben, das Bettmachen für ihn dann auf einmal selbstverständlich war. Und das war dann halt tatsächlich so das, wo ich sagte, okay, jetzt kapiere ich auch, wie das ist, wenn man mit einer Sache tatsächlich verbindlich besser werden will. Und nicht einfach nur, aber wir sind doch super oder keine Ahnung. Wie war die Frage?
Also welche Late Night so dein Favorit, dein All-Time-Favorite ist?
Ja, es bleibt David Letterman. Ich hatte sie ja schon beantwortet. Weil er, also nach dem OJ-Prozess rauszukommen und zu fragen, also nach dem Urteil, so what's new? Mhm. Das ist für mich nicht mehr nicht mehr zu toppen. Und überhaupt, also sagen wir, das hängt natürlich nicht nur daran, es ist die Eleganz, die Kondition, die Maßlosigkeit, mit der jemand eine solche Rolle dann tatsächlich ausfüllt und lebt und halt zur Legende wird, die ihn von Leno, finde ich, dann doch deutlich abhebt und die Schärfe einfach auch der satirischen Grundnote des Ganzen.
Ja.
Nicht so boulevardesk und so. Wobei Leno natürlich auch Spitzenmomente hat, worauf wir nicht reden. Das sind alles alles Vorbilder. Aber ja, David Letterman.
Okay, da werden wir nachher wahrscheinlich noch ein bisschen mehr nochmal einsteigen in das Thema.
Mhm.
Jetzt hast du ja Schmidt schon genannt. Daher die nächste Frage, Schmidt oder Pocher, hat sich damit schon...
Ja, ich bitte dich.
Schon erledigt.
Du weißt es selber. Ne? Nein, Harald ist als tingelnder Kleinkünstler und Kabarettist sehr verlässlich auch oft ausgebuht worden früher. Das heißt, so dieses Gefühl, eigentlich bin ich schon gut, aber sie kaufen es mir nicht ab oder sie finden mich scheiße. Oder so. Wenn du diese... Das rate ich ja auch jedem in der Adoleszenz, sich das mal klar zu machen, dass das eine ganz wichtige Koordinate ist im Leben und eine fast schon entscheidende, dass du mal abgelehnt wurdest, so wie ich jeden Menschen, der immer nur verlässt und nie verlassen wurde, der immer nur Liebeskummer bereitet, aber nie einen hatte, für nicht wirklich vollumfänglich liebesfähig halte, weil das verzerrt halt das Bild. Und genauso ist es mit der Komik oder mit der Kunst, wenn du nicht mal kurz an Selbstzweifeln gelitten hast, die ja heute so absurd fern von jedem Influencer sind, dass man ja wirklich weinen möchte über eine Persönlichkeitsentwicklung, die nicht die Chance hat, auch mal Selbstzweifel anzumelden oder denen zu begegnen. Und ich sitze ja hier nicht umsonst mit 62 und sage, ich habe nie das große Buch geschrieben, das ich schreiben wollte, was dann zum Bestseller wurde und dem viele weitere Bestseller folgten, wie ich mir das mal entworfen hatte, weil ich vor Selbstzweifel einfach den Stift nicht wirklich hingekriegt habe, um das zu machen. Ich kann Miniaturen machen, ich kann abseitiges Zeug machen, aber so wie der Kollege Ralf Fußmann, der Geschätzte, der Stromberg-Autor und auch der König von Köln, sehr, sehr schön geworden, der die eiserne Disziplin und auch, ich glaube, auch so ein bisschen den Selbsthass hat, wirklich durch dieses tiefe Tal zu gehen, um dann auch tatsächlich etwas extrem Schlüssiges, zumindest für sich selber Stehendes, zu hinterlassen, dass ich musste immer in die Hand genommen werden. Ach, das kannst du doch, ne? Das machst du. Und ja, okay, kann ich das wirklich und so wie beim Schauspielen. Aber ich kokettiere nicht mit diesen Selbstzweifeln, auch nicht im Nachhinein, ich habe sie heute noch, sondern ich finde die ein ganz wichtiges Korrektiv, um zu sagen, wenn ich keine Selbstzweifel habe an mir, dann bin ich ja mit 12, 13, 14 schon so gut, dass es ja gar nicht mehr steigerungsfähig ist. Wenn du dich nicht mal überwunden hast und sagst, nee, das war aber nur so halbgar oder das war mittel oder scheiße, das kann ich besser. Oder auch, das war großartig, das hat nur keiner gemerkt. Also man spricht heute ja von Reflektiertheit, aber diese Reflexion auch wirklich zu spüren, weil das ist ja nicht nur ein Wort, das kann ganz schmerzhaft sein. Und Harald hatte diese Schmerzen und ein David Letterman hatte diese Schmerzen und eine Sarah Silverman hatte diese Schmerzen. Dave Chappelle hatte diese Schmerzen, Ricky Gervais hatte diese Schmerzen. Wer das nicht hat, wird nie ein Großer. Und wird auch nie ein Peter Rütten. Wo auch immer der 1 zu Norden wäre. Und das ist, genau, und das ist das, entschuldigt die Konfusion gerade, aber das ist das, was Olli nicht hat. Olli bringt nicht ein Stück angemessener Selbstzweifel zu einem richtigen Zeitpunkt mit sich. Sondern es ist immer alles irgendwie, und wenn es dann schief läuft, ist es halt irgendwie passiert.
Okay. Das war jetzt eine umfängliche Antwort. Jetzt mache ich eine etwas leichtere Frage vielleicht.
Ihr habt das Monster geweckt.
hat überhaupt nichts damit zu tun, aber was ist denn der beste Indiana Jones?
Oh, Alter.
Jetzt kommt eine totale Kurve.
Alter, aber es ist direkt ein Gefühl. Indiana Jones, gute Laune.
Aber die ersten drei, oder?
Genau. Ja. Die ersten drei. Sind,
je nach Stimmung.
Ja, also die ersten drei generell, ja. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, die ersten drei sind die besten.
Ich dachte, du zählst Teil 4 und Teil 5 nicht.
Nee, also den Glasschädel da, den lasse ich jetzt mal. Aber ich sag mal, Sean Connery, ja.
Der letzte Kreuzzug?
Ja, der letzte Kreuzzug ist mein Favorit, alles in allem.
Ja, gehe ich mit.
Ja, ich bin immer noch so. Ich bin
Tempel des Todes, der, ne?
Ja, Tempel des Todes habe ich so ein Faible für.
Der ist gewachsen, ne? Der ist gewachsen, ja. Als Kind fand ich ihn immer ein bisschen blöd.
Das ist halt das düstere, fiese ist halt. Das
du hast recht, vielleicht war ich zu hastig. Ja.
Ja. Ja, aber es ist ein Stimmungsding. Es ist auch wie bei Alien halt so ein bisschen. Ja. Ne? Es gibt so eine Stimmung für den einen oder den anderen. So.
Das stimmt. Ich weiß nur, dass ich da, wo, wenn Steven Spielberg kleine asiatische Jungen besitzt, die Lacher produzieren sollen, da bin ich dann relativ schnell, weil es löst da nichts aus. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde so Kinder...
Kommt drauf an, in welchem Alter man den guckt, ne? Das ist dann wieder das Thema.
Bei E.T. ist es ja was völlig anderes. Ne?
Ja, klar, ja? Aber ich meine, der funktioniert dann, wenn du den gut, Tempel des Todes durftest, man damals nur ab 16 sehen, immer noch ab 16?
Immer noch, glaube ich, ja.
Wenn du einen 16-Jähriger siehst, dann ist es vielleicht schon wieder infantiler Humor vielleicht von dem, wie heißt es, Short Round? Aber, ja. Ja, ich weiß, was du meinst, klar.
Ich mag dieses, mit Anlauf, diese Verwechslung zwischen Charme, kindlichem Charme und aufgesetzter neunmal Klugheit, die da unterstellt ist. Das finde ich immer so ein bisschen sperrig.
Ja, das ist ein schmaler Grat, ne? Aber genau. Spielberg kriegt das immer gut hin, finde ich.
Wenn einer, dann er. Ja. Das stimmt, ja.
Also, der letzte Kreuzzug.
Ja, ich bleib dabei. Wobei, du hast recht, der Tempel des Todes. Oh, fuck. Ja, ja. Naja, Gott, man ist ja nicht, man wird ja nicht verhaftet für seine Aussagen.
Also hier zumindest nicht. Star Wars oder Star Trek?
Oh, Star Wars.
Ja?
Ja, eindeutig. Ja, also da bin ich natürlich auch schon mit meinem Kollegen Oliver Kalkove
Ist der Trekkie?
Der ist Trekkie, ja.
Oh.
Der ist Trekkie, ja.
Die Hard Trekkie.
Also der hat vermutlich dann auch die Fakten parat, wer wann auf welcher Enterprise gedient hat.
All das, was mich akut bedroht. Ja. Wenn ich so. Und er geht auch auf die Conventions und das ist dann tatsächlich so, dass du bestimmte Leidenschaften, auch von Menschen, die dir nahestehen, einfach weil du den Urimpuls nicht miterlebt hast, glaube ich.
Das ist so eine Ersatzreligion, ne?
Genau. Und wenn du, aber ich könnte mir für meine Begeisterung für Han Solo, ich bin einfach ein fürchterlicher Harrison Ford-Fan immer gewesen. Ja,
da läufst du hier offene Türen an.
Ja. Total, ist das nicht der charmanteste Mann aller Zeiten?
Ja. Ja, das ist so der Held, also zumindest meiner Kindheit gewesen. Mhm. Han Solo und Indiana Jones, ja, muss ich schon sagen.
Ja, und da war es halt um mich geschehen. Ich meine, Mark Hamill kann man
ja... fand man aber nie so richtig, also als Kind fand man Luke Skywalker immer so... Oh,
der war nicht so saftig,
der,
ne?
War so glatt und so, und die Frisur, nee, genau. Aber Harrison Ford fand man geil.
Ja.
Weil der halt ein fies
Ding war. Also ich finde, mit Helm schlägt zurück, hat er ja schon noch ein bisschen mehr Tiefe bekommen. Also da hat er mir schon besser gefallen.
Ich fand auch die incestuöse Liebe, die angedeutet wird zwischen Leia und Luke, die hat ja auch eher was Sperriges gehabt. So für, ja. Auch gerade in dem Alter, in dem wir das erlebten. Und als Harrison dann mit, als Han Solo dann mit Schlitzohrigkeit und halt diesem, ja, man kann ja auch mal durchaus ohne homosexuelle Anwandlungen, ich weiß noch, mein schwuler Freund damals, der war genauso verknallt in Harrison Ford wie ich, also in Han Solo. Und das fand ich total demokratisch. Ich habe es auch voll ich habe es voll verstanden. Mensch, waren wir schon weit damals. Ja. Nicht eine Sekunde
progressiv
haben wir,
ohne Ende, ne?
Ja, also, überhaupt nicht darüber nachgedacht. Das ist irgendwie, das war so ein befreiendes Moment, weil natürlich kann man eine männliche Heldenfigur, hetero wie homo, wie trans, wie auch immer, divers sexuell anhimmeln, weil sie für Werte steht.
Ja.
die einfach universell sind und bleiben. Übrigens auch weibliche Helden und Antihelden natürlich genauso. Wenn die Geschichte es will und wenn das der Entwurf es will und der Charme des Konzeptes und eine Figur in irgendeiner fernen Galaxie so auftritt, wie jetzt beispielsweise Han Solo, dann ist man entweder hilflos erlegen oder man sagt, das ist ein Science-Fiction-Quatsch.
Ja.
So, und das habe ich halt bei Star Trek öfter getan.
Ja, Star Trek haben wir, ich konnte Star Trek nie, ich habe das nie verstanden.
Ach, ich bin so dankbar.
Also dass du nie, das aber ich, das ist so.
Ist halt einfach auch an mir vorbei. Es hat mich halt auch visuell einfach überhaupt nicht angesprochen. Also das ja, als Kind. Also ich dachte immer, das sieht nach Fernsehen aus, das sieht billig aus. Ich will jetzt hier keine Trekkies verstören oder so.
Aber das es geht ist halt schneller, einfach, als du denkst.
Es ist nicht meins. Es ist auch, entweder du bist halt, es ist ja wirklich wie so eine Religion. Entweder du bist einfach Star Wars Fan oder Star Trek.
Aber ich verstehe die Schlüsselreizarmut, die du da ansprichst. Genau das ist das auch. Natürlich ist es irgendwo, wenn wir jetzt First Generation nehmen, weil danach hört es bei mir dann wirklich, also da wird es sehr mager.
Kennst du Sinnlos im Weltall, sorry, wenn ich dich da unterbreche?
Die Parodie?
Ja, die Synchro.
Also davon habe ich fast alles gesehen.
Ach so, nee, aber das war das, bevor ich diese kleine Kunstform aufgesetzt
hatte. Naja, das war witzigerweise, deswegen ist eigentlich eine gute Frage, weil das kam auch so in der so Mitte der 2000er, würde ich sagen, so auf.
Gab's da schon YouTube? Nee, ne?
Ja, nee, das war, gab's ja, was wurde ja vorher auf hier Rolling rumgereicht damals noch.
Stimmt.
Also
Lord
so
of the Weed.
Genau. Wie hieß die Formation noch, die das?
Das waren irgendwelche Jungs, die das einfach so als Hobby gemacht haben.
Und die sind nicht zu Ehren gekommen, so richtig.
Die wurden irgendwie mal, das wurde mal recherchiert, irgendwann, wer die sind, und ein paar haben sich zu erkennen gegeben, aber der Picard, also der Hauptsprecher, den haben sie nie irgendwie.
Es ist immer noch also jetzt bei bestimmten Freunden und auch bei Philipp, weil der Philipp hatte mir, irgendwann hast du mir mal eine DVD davon geschenkt, ja, also eine selbstgebrannte. Im normalen Sprachgebrauch. Was Picard da...
Schwarzer Kaffee und solche
Schwarzer Kaffee, Junge, echt jetzt.
Na? Allein der Bruch, ne? Das macht
das
so viel.
Das passt halt einfach. Ne? Heutzutage, würde sowas heutzutage rauskommen, würde mich mal interessieren, ob das...
Nee, weil das gab es halt damals noch nicht so. Und das war auch sehr aufwendig. Die haben das ja mit einem Videorekorder, von einem Videorekorder auf den anderen dann irgendwie überspielt und dabei synchronisiert. Und
wie die Beatles.
Das war aufwendig und...
Da total, weil diesen Pioniergeist und die pure Begeisterung einen Gedanken tatsächlich, der komischen Mehrwert hat, einfach mal auszuformulieren und zu machen. Das ist ja auch, also ich weiß nicht, ob ihr die Rüttens Bullshit-Nummern kennt oder so, aber das ist ja so dieser Ansatz, eine Beobachtung zu machen aus irgendeiner Szene. Und dann mache ich da was draus. Und es gab auch mal eine sehr, oder die gibt es wahrscheinlich immer noch, die ist wahrscheinlich längst Legende oder legendär. Oh, wie heißt die noch?
Cold Mirror.
Cold Mirror.
Ja,
Cold Mirror. Die hat doch Harry Potter-Gedöne gemacht. Und auch zu meinem großen Gefallen, irgendwie war das damals so ein bisschen im Fahrwasser. Also ich habe ja mal so... auch Dinge, die man jetzt nicht mehr zitieren darf, so Robin Hood Filme und sowas. Und, und auf jeden Fall, den einen oder anderen habe ich zumindest berührt, glaube ich. Wobei das natürlich auch total eitel ist. Es kann auch sein, dass Cold Mirror das alles aus eigener Kappe eingefallen ist. Aber sie hat daraus ja auch eine sehr hübsche Kunstform gemacht, wie ich finde. Wobei mir die Variationsbreite da gefehlt hat. Ne? Und bei, wie hieß das jetzt mit im Weltall?
Sinnlos
im Weltall. Habe ich auch mal reingehört und dachte, ach guck mal, und die greifen jetzt den Trekkie-Kosmos auf, ja. Schön eigentlich, also da kann man ja nur sagen, toll, wenn daraus nicht irgendwie direkt wieder Imperien erwachsen.
Ja, aber das Ding ist, um da diesen Bogen wieder zu kriegen, man merkte dann bei diesen Synchros, wie wenig passiert in so einer Star-Trek-Folge.
Ja.
Gefühlt, weil es dreht sich immer um dasselbe die ganze Zeit.
Ja, und das stimmt, genau. Und wenn die nicht gerade, wenn die Brücke nicht wackelt, ist ja wirklich nichts gebacken. Ne? Ja. Und Olli ist so ein großer William Shatner-Fan auch, dass der auch noch heute zu jeder Autogrammstunde fährt, wo der Herr Shatner lebt noch, ne?
Der ist steinalt, glaube ich.
Ja, wo der sich hinsetzt und vollkommen stoisch sich fotografieren lässt und seine Autogramme gibt. Und Das bewundere ich auch, oder bewundere ich nicht, aber ich kann es irgendwo nachempfinden, das meinte ich anfangs, mit der Impuls, der Urknall für eine Berührung, die man, ob durch Lassie, Flipper oder durch Captain Picard oder Pumuckl, wenn es passt und wenn es dich erreicht, dann sind es meistens Lebenslieben. Und deshalb kann ich verstehen, warum Olli diesen mittlerweile wirklich völlig uncharmanten Mann bei irgendwelchen Autogrammstunden mit anderen Menschen, die entjungfert wurden von Captain Kirk, mehr oder weniger für die Science Fiction, die das dann aufsuchen und zu einem Ort der Weihe machen. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich kann halt das Objekt nicht nachvollziehen. Also wie gesagt, das ist, wie du sagst, du hast das eigentlich sehr schön, die Sterilität, das Fernsehbildhafte, das, ne, wenn ich da die Opulenz, mit der ich ins All geballert werde, schon von der ersten Sekunde bei Star Wars, um dann die unendlichen Weiten zu durchfliegen, um dann in irgendeiner Scheißzeit, von der niemand mehr weiß, wie die in Verbindung steht zum zweiten Teil. Und ist ähnlich wie bei Herrn der Ringe, auch eine ganz große Hassliebe von mir, die aber zu einer völligen Liebe geworden ist. Aber erstmal war es Hass pur.
Ja?
Ja.
Interessant.
Ja, weil ich habe, ich glaube, damals, das, wie gesagt, ich bin ja, habe ja doch einen beachtlichen Vorsprung jetzt rein popkulturell vor euch. Und jetzt halt auch tatsächlich natürlich auch mittlerweile eine beachtliche Strecke verloren. Aber so die ersten, also die späten 60er, 70er, 80er, 90er, die habe ich ja popkulturell komplett gecovert. Und in den späten 60ern kam durch meine Schwester, die halt auch viel, sagen wir mal, gerne mal experimentelle Kiffermusik hörte, gab es Bo Hansson, glaube ich, ein norwegischer Tastentausendsasser. Der hatte Lord of the Rings hatte der vertont. Mhm. So mal als Angebot. Und der lief bei meiner Schwester Barbara hoch und runter. Und das war ziemlich episches und ziemlich experimentelles Gedudel. Und ich habe da mal drauf geguckt und dann Marsch durch Mordor oder sowas.
War das denn vor Ralph Bakshi?
Ja, das war ja noch vor dem Film in den 70ern. Ja? Der, okay. Genau, der Bakshi-Animationsfilm. Mhm. Ne? Und meine Freundin damals, also meine Freundin, noch nicht mit Knutschen, sondern so, aber vielleicht mal, ne? Doris, die hatte wiederum eine
Grüße gehen raus.
Bitte also liken Doris und Abo dalassen.
Doris in Reit. Die hatte eine Schwester, die wiederum das Buch gerade las. Und irgendwie habe ich gesagt, kannst du mir noch mal leihen? So. Und dann habe ich glaube, ich habe eben übertrieben. Ich war nicht 9, ich war 12 oder so. Und dann habe ich das angefangen. Und diese...
okay, jetzt verstehe ich es mit der Freundin.
Alter, ja. Und dann habe ich, das war dann eben klar, wir mussten uns trennen. Weil ich habe, als ich das erste Hobbit-Kapitel versucht habe zu durchqueren.
Sperrig.
Ja, habe ich aufgehört. Das habe ich mit 13 nochmal versucht. Weil ich wusste, irgendwas ist da dran. Das inspiriert so viele Leute. Es bewegt so viele Leute. Es ist so eine... vitale Referenz für unheimlich viele Dinge, vom Drogenrausch bis zu Büchern, bis zum Film. Da muss was dran sein, was ich dir erschließen will. Und dann habe ich bei einer Überfahrt von einer Fähre von Brindisi nach Patras, nach Griechenland, dann mit 15 den dritten Versuch gestartet und habe dieses Kapitel durchquert und dann war ich plötzlich drin in
Mittelerde.
In Mittelerde, da war ich in Hobbingen und habe Bilbo besucht und da, und auf einmal, und das als großer Rahmen wieder mal zu dem, was ich irgendwann mal vor 2 Jahren angefangen habe zu formulieren hier, war tatsächlich die Suggestionskraft von guten Sachen, ob filmisch, ob musikalisch, ob darstellerisch, künstlerisch, ob selbst olfaktorisch, selbst Gerüche können einen derart affektiv erreichen. Ja. Und ich weiß heute noch, wie es gerochen hat auf der Fähre, als ich dachte, ich höre jetzt mal auf zu denken und bin jetzt in Mittelerde. Also ich wusste, der Rest der Überfahrt wird nicht so schlimm, weil ab jetzt habe ich einen Begleiter. So, und das meinte ich mit Hassliebe bei der ersten Begegnung mit Lord of the Rings. Es waren 3, 4 Coitus Interruptus. Und dann hat es aber sowas von geknallt, dass ich natürlich dann auch mit Peter Jackson irgendwann ja wie ein kleines Kind unterm Weihnachtsbaum da saß und dachte, hoffentlich macht das gut.
Mhm. Schöne Geschichte. Also, dass du dich auch daran erinnern kannst, an den Geruch auf der Fähre, das ist doch, ist doch toll.
Dieselöl und Sonnenmilch.
Es gibt so bestimmte Gerüche, die holen einen Jahre wieder zurück.
Oder?
Ja, ja, ja. Ich kenne das, ja.
Ich habe, wenn ich Jasminöl rieche, denke ich sofort oder assoziiere ich sofort das Dachzimmer meiner dann wirklich mal allerersten Freundin in allen Ebenen, Martina.
So, Grüße gehen wieder raus, natürlich. Auch da wieder.
Ich finde, Vornamen geht, ne?
Ja, Fall, ja, natürlich. Es ist so witzig, wir haben... wenn du in die Folge mit dem Uwe Mies mal reingehört hast, Popquiz haben wir es ja genannt.
Ja.
Es ist so schön, was das hier alles für aufmacht, die Fragen.
Total. Also wenn man sich da aufmacht.
Auch, aber wenn wir jetzt so weitermachen, dann wird die Folge stramme 6 Stunden.
Überlang, ja. Aber ich konnte euch nicht briefen.
Ist kein richtiges Popquiz. Ist halt nee. Aber es ist auch vollkommen okay.
Ist halt ein Spaziergang. Ne?
Aber warst du dann, um das jetzt noch komplizierter zu machen, mit
gerne.
Wie ist denn dein Verhältnis zu den Hobbit-Filmen?
Boah, jetzt
der Louis,
Bonusfrage.
Ja, jetzt löse ich bei Bonusfrage, Lukas auch jede Menge aus, wahrscheinlich. So.
Wahrscheinlich. Also ich glaube, also die Temperatur zwischen uns ist, glaube ich, relativ deckend, so, also was die Rezipienz.
Das war jetzt auch ein bisschen suggestiv gefragt, natürlich.
Ja,
ne?
Ja, hast du, aber nichtsdestotrotz, ich ignoriere das jetzt kurz und tue so, als hätte ich es nicht gehört. Und sage, die haben mich nicht so abgeholt. Mhm. Die haben mich nicht so abgeholt. Die waren etwas steriler, etwas schematischer. Meiner Meinung nach. Ich bin nicht so entführt worden mit Smaug, wie ich das gerne gehabt hätte.
Hm. Ich glaube, die Meinung hast du nicht exklusiv.
Da bin ich echt erleichtert, weil das sind ja alles.
Ich glaube, das ist Konsens, glaube ich, ja. Oder?
Das ist so schön, dass ich den nicht kenne. Das ist wirklich, ich bin da wirklich vollkommen unverdächtig. Ich habe jetzt, ich kriege solche Strömungen nicht mit. Also ich habe natürlich die Rezipienz auf Herr der Ringe und ein, wie viel Oscars? 12?
In Summe? Ich glaube 17.
17, Alter, ja. Ja, genau. Das habe ich natürlich noch registriert, aber auch da habe ich dann eben mit Jacksons zweitem Anlauf für den Hobbit. Ich sympathisiere unfassbar mit diesem Giganten von, ja, ihr müsst euch diese Arbeit vorstellen. Also ich sympathisiere so sehr mit Peter Jackson, dass ich mich schwer tue zu sagen, dass die Hobbits-Filme mich nicht so abgeholt haben, aber es ist so, ja.
Ist auch schade, dass man, also, was aus seiner Karriere so ein bisschen geworden ist.
Ne? Ja, zumal diese Hobbit-Sachen ja auch nicht seine Schuld, also seine Hauptschuld waren, ne? Da war ja ziemlich viel hinter den Kulissen, was
das Studio
da irgendwie.
Ursprünglich maximal 2 Filme,
ohne
dann kam das Studio
und ohne
drei
Drehbuch
Filme.
Fertig und so.
Weißt du, ob du die Behind the Scenes mal gesehen hast, wo Peter Jackson einfach nur vollkommen ausgelaugt im Hintergrund rumliegt?
Ja.
Der hat auch total abgenommen da, ne? Bei den Dreharbeiten.
Hast du Behind the Scenes Hobbits oder Behind the Scenes Lord of the Rings?
Lord of the Rings war ja noch proper.
Ja.
Ja.
Da hat er aber auch gerne mal im Schnitt auf der Couch gelegen, das stimmt.
Stimmt,
ne?
Ja.
Aber unheimlich rege, ne? Unheimlich, also bei den Strapazen, auch wenn die sich das aufgeteilt haben, in, ich weiß nicht, 4 Drehteams oder so, aber ich liebe auch diese Behind-the-Scenes-Doku von den Herr der Ringe-Kassetten.
Das ist tatsächlich damals, war mit so Initiator irgendwie ein Weg, irgendwas mit Medien einzuschlagen bei mir.
Ach, wie schön.
Behind-the-Scenes, also das ist.
Ein guter Grund. Finde ich toll.
Das war auch eine der ersten, auf den DVDs oder Extended Editions hat sie, glaube ich, da hat sie ja 4 Stunden Making-of oder so drauf und das, das ist so, ist wunderschön. Es ist auch total abhanden gekommen, weil man holt sich keine physischen Medien mehr, also ich kaum noch.
Ja.
Früher hat man es gesammelt und heute streamst du alles und du hast eben nicht mehr diese Behind the Scenes. Das wird halt dann zum Teil auf YouTube ausgelagert, ne?
Aber du feierst es nicht mehr, ne? Also du, es gibt
du
ja
feierst
auch,
einen Film ja auch ganz anders, wenn du weißt, wie viel Herzblut da drin steckt und wie was produziert wurde, ne?
Total. Und ich finde, also in dem Moment, wo ich weiß, dass, Stichwort Alien, eine Behind-the-Scenes-Information, die fiel mir eben noch ein, als ich eure Folgen durchgehört habe. Wusstet ihr, dass das war so ein Behind-the-Scenes-Trivia, dass die was mir damals im Kino nämlich auffiel und was ich dann über 4000 Jahre später dann gefühlt auf einmal so sensationell fand, dass mir das damals auffiel, dass Ridley Scott bewusst diese Kantinenszenen, bevor der Chestburster da passiert, wo die sich darüber unterhalten, was sie gerade fressen oder was gar, dass die komplett unverständlich übersprochen sind. Also zum Teil extrem schwer zu differenzieren und du weißt nicht, wer da gerade spricht. Und das schafft halt so ein Unbehagen und dass das eben ganz bewusst von Herrn Scott so, so war. Wusstet ihr das?
Nee.
Ja,
das habe ich nämlich jetzt zwar nicht besprochen, nee.
Dass das eben ein Irritationsmoment war, ein bewusstes und ich dachte, da steht ja gar nichts damals im Kino. Und dann Jahre später dachte ich, ja, genau. Und deshalb hast du dich nicht wohlgefühlt. Das ist schon ein Unbehagen. Und das war die Nähe, die man nochmal nicht nur zur Anstrengung, zur Monumentalanstrengung, den Herrn der Ringe diesend nachzuerzählen, trotz aller also oder von allen kleineren Tolkien-Sakrilegen mal abgesehen, was das Urbuch angeht. Aber das ist eben diese ungeheure Leidenschaft, mit der da jeder die kleinste Gürtelschnalle geschmiedet hat für irgendeinen Ork, mit der eine Welt tatsächlich entstanden ist, wo du sagen kannst, ja. Die glaube ich. So, und wenn ich so viel Herzblut, Leidenschaft, Vermögen, Talent, Kompetenz, Risiko, ne, kann ja auch alles floppen.
Ja, klar.
Kannst du eine PR-Maschine anwerfen, wie du willst, wie Waterworld oder was
hat
auch immer.
Hat jetzt noch nicht so ein Riesenrenommee, ne, Peter Jackson, zu dem Zeitpunkt.
Nein. Da war ja wirklich nur, ein schräger Horror.
Vogel.
Ja. Bad Taste habt ihr noch nicht besprochen, ne? Bei Schläferz.
Nee.
Weil der hat auch ein wirklich wunderbares Making-of, wo der im Ofen seiner Eltern so Alienköpfe aus Ton töpfert und so. Das ist wirklich toll, weil er irgendwie über 3 oder 4 Jahre alle seine Leute, seine Freunde gequält hat.
Das ist auch ein Psychopath irgendwo.
Und einer irgendwie einen Bart hat in der Szene und den über 4 Jahre diesen Bart sich stehen lassen musste wegen der Continuity. Also das ist auch wieder, was du meintest. Das ist aber kein Film, der würde wahrscheinlich gar nicht in euer Raster passen oder weil der schon zu das ambitioniert, ist ja, zu viel Herzblut, zu
ja,
gut.
Und du darfst auch nicht unterschätzen, dass der ja, oder man sollte nicht unterschätzen, dass der ja einen intelligenten Transfer voraussetzt. Ja. Und alle Filme, die wir wirklich bewundern für die Höhe des Scheiterns, für die Fallhöhe, und die uns dann auch ergreifen,
ja,
also im besten Falle, die sind natürlich immer bevorzugt. Ein guter schlechter Film, der kommt uns eigentlich nicht auf die Spule.
Ja.
Also, ich meine, ein Peter Jackson-Film würde, also, never ever.
Ja.
Es ist ja was anderes als was haben wir denn für ein Beispiel? Hentai Carmen zum Beispiel. Das waren der Super.
Name allein schon ist wieder.
Der uns auch erstmal so ein bisschen Schwierigkeiten, den in den Kanon aufzunehmen, bereitet hat, weil er einfach sehr, sehr gut ist. Der ist dann aber wieder so originell pervers gut, weil er halt der Superheld da seine Kräfte dadurch dann entwickelt, dass er getragene Damenunterhosen auf dem Kopf trägt und daran schnüffelt, um dann halt Kräfte zu entwickeln, die ungeahnte Kräfte. Und
das ist wichtig.
Und das eben in einem Universum der Perversen aus japanischer Sicht. Ja. Wenn du, das ist wiederum so zauberhaft. Der Film selber ist aber handwerklich so top gemacht. Das ist alles das ist einfach großartig. Ein Peter Jackson-Film, den würde ich alleine von der Ambition her nie dazu zählen können, weil ich weiß, dass Peter Jackson einen intelligenten Transfer voraussetzt. Und wenn der einen Bruch macht, dann macht er einen Bruch. Wenn du aber die Leute siehst und erlebst in ihren Biografien, wie, um was anders zu sagen, der kalkulierte Trash-Film hat von Sharknados mal abgesehen, die man dann irgendwann aufgrund des Hypes dann halt gemacht hat, wo wir auch selber drin vorkamen und keine Ahnung.
Die Asylum-Filme,
genau. Wo du Mockbuster-Schmieden hast, die dann eben für eine bestimmte Phase halt im Akkord raushauen und eine Titelverballhornung dreister ist als die nächste und alles unterläuft und mit Anlauf, was du filmhandwerklich anbieten darfst eigentlich, um da dann eben, wenn man solche Filme mit reinnimmt, immer noch Leute zu verletzen, die sagen, wieso, das ist eigentlich super. wo du dann auch Annahmeschluss hast irgendwie. Okay, ja gut. Wenn ihr das denkt, irgendwas gibt immer zu motzen. Warum macht ihr denn? Warum, das ist doch kein schlechter Film. So, und aber das wäre für uns halt das Trendkriterium immer. Und ich hoffe, dass wir das, ich glaube, das bildet sich auch ab durch die 165, ich weiß jetzt gar nicht, was wir haben. Aber bei, wir waren bei Herr der Ringe.
Stimmt, wir waren eigentlich auch bei Star Wars oder Star Trek. Das war die Frage, die letzte.
Ich letzte gestellt. Ich meander derart verlässlich durch alles durch.
Aber das ist doch wunderbar.
Ja, das ist
okay. Aber wir waren gerade bei Schläferz. Eine kurze, ich glaube, die kannst du tatsächlich kurz beantworten, ja, die Frage. Daniel der Zauberer oder Tritten die Hoden?
Mehrfacher Tritt in die Hoden.
Ich habe heute tatsächlich mal reingeguckt.
Du hast es dir gegeben?
Nee, nicht ganz, aber also...
Das, also ich habe den, glaube ich, damals 5 Minuten ausgehalten. Und
das ist ein NATO-Erlebnis.
Das ist wirklich, aber das ist ja gar kein Film eigentlich. Nein. Das ist ja eigentlich...
Das ist ein Kunstfurz. Ja,
es ist,
ja, aber auch noch ein Kunstfurz auf so einer spekulativ-populistischen Ebene, weil dieser Uli Lommel, ja, ne, Uli Lommel, ein Fassbinder-Schüler, ich weiß nicht, über wie viel unzählige Menschen man das schon gesagt hat, ein Fassbinder-Schüler, wo waren die direkt die
beiden?
Ja. Ich finde, Uli Lommel als Fassbinder-Schüler atmet diese vergeistigte und ja schon fast surreal verschobene. Ich habe eine krude Idee, also bin ich genial. Diesen Kontext atmet der Film die ganze Zeit.
Daniel der Zauberer.
Ja. Und wenn du dann diese, also das ist das totale Scheitern von allem, was auch nur verdachtsweise unterhaltsam sein könnte. Und es hat weit vor Etablierung des Begriffs so viel Cringe, dass du ja vor Gänsehaut nicht aus den Augen gucken kannst.
Aber es ist ja, also ich habe ja jetzt schon ein paar Schläferz, was ist denn der Plural von Schläferze?
Schläferze.
Gesehen. Aber das ist wirklich, also handwerklich, das ist, also wie wenn du einem, heute würde ich sagen, einem Prakti so eine Mini-DV-Kamera in die Hand drücken würdest und dann filmt er da verwackelte Bilder.
Das war dein verstörendstes...
Ich habe es ja nicht ganz geguckt, aber allein diese Szene, wenn er die Leserbriefe da vorliest bei seinen Eltern, sind das seine echten Eltern?
Nee,
das sind Filmeltern.
Und dann kam irgendwie eine Einblendung, was machen eigentlich diese Trottel-Twins da und die Platinblonde, was weiß ich.
Ja.
Also das war wirklich surreal, wie scheiße das war.
Ja.
Also es ist, da fehlt einem jedwedes Verständnis.
Ach, du solltest es, weil wir haben, das finde ich ganz schön aufgelöst und wir haben es auch noch mal auf eine andere Ebene gehoben. Es gibt eine quasi covernde Abschlusssequenz mit uns, wo wir noch mal eine traumartige Sequenz unserer Eindrücke von dem Film spielen. Und Olli spielt einen kleinen Jungen im Matrosenkostüm, der auch nur Vogelperspektive.
Man sieht es vor sich direkt auch.
Und der dauernd irgendwas frisst. Und ich bin der Zauberer.
Ja.
Und ich bin so 3 Meter groß mit Zylinder und so. Und das ist Kafkaesque. Das müsst ihr euch nochmal anschauen. Das ist wirklich lohnenswert, weil während der Tour haben wir natürlich auch unsere ganzen Favoriten oder das, was die Massen an Fans da draußen gefordert haben, was wir mit ins Tourportfolio nehmen sollten. Und darunter war dann leider Daniel der Zauberer. Und wir haben den tatsächlich auch gezogen. Und der gehörte also mit zum Tourpaket.
Ja. In welcher Stadt hat er den gespielt?
Der war, glaube ich, in Frankfurt oder Rostock, das weiß ich nicht mehr, stand der zur Wahl. Wir haben ja immer 3 Filme aus der Trommel zur Auswahl gehabt für jede Stadt. So war der Wahlmodus da und die wurden dann über, Achtung originell, über Applaus wurde dann abgestimmt. Und wir hatten einmal Daniel der Zauberer, wie gesagt, ich weiß die Stadt nicht mehr, aber... Ich war noch verhalten in der Manipulation, aber was Olli an dem Abend geleistet hat, um den Leuten auszureden, für den Scheißfilm zu applaudieren, weil er sagt, ihr wisst nicht, was ihr euch antut. der ist, Olli ist noch nachhaltiger traumatisiert, obwohl ich ihn geschrieben habe. Und ich musste wirklich das ganz dicke Brett bohren, weil der Punkt ist ja auch, du musst ja neben der Kunstfigur, die wir da sind, sind wir ja auch so ein bisschen wir selber.
Ja.
Und in dieser Melange musst du dann da irgendwie so eine Schnittmenge rauskriegen, wo du sagst, okay, wir analysieren den jetzt, wir können nicht die ganze Zeit, oder analysieren, wir beurteilen den, wir können jetzt die ganze Zeit in unseren Halbzeiten zu dem Film nicht nur brüllen, das ist ja nicht auszuhalten, das wäre relativ
schwierig auch.
Das ist schwierig, um dann eben so auf Kniffe zu kommen, wie du einigermaßen unterhaltsam vielleicht auch Scheinhaltungen einnimmst. Und ich bin dann halt Lommel vergeistigt in den Moderationspassagen. Mich hat's erreicht plötzlich. Und ich verstehe die Poesie, die Vieldeutigkeit, das Kryptische. Und daran verzweifelt dann Olli und so. Und das war zum ersten Mal, dass ich dachte, wir brauchen einen Kniff, weil es ist nicht eindeutig. Es gibt Genres, wo ich Olli glaubhaft jubeln lassen kann, im Vorfeld zumindest. Über die versteckten Schönheiten des zu vermutenden Meisterwerks. Es gibt das umgekehrt, du kannst variieren, aber da war es am schwierigsten und war zum ersten Mal so eine Aufgabenstellung, wo ich dachte, was mache ich denn dazu? Zu diesem Haufen Kopfejakulat, der da liegt. Und du denkst, das hat jemand tatsächlich gemacht und dann ist da noch dieser nicht ganz unsympathisch, aber völlig divergente Daniel Kübelbeck selber mit involviert, der schon vorher so ein bisschen dann angeklingelt hat, hey, ihr macht ja diesen Film und macht euch darüber lustig, ja. der dann aber, wie gesagt, ganz tapfer noch mitgetwittert hat, dass das ja auch alles wirklich sehr ulkig ist. Aber das war das mit das dickste Brett außer dem Hubbard-Film Battlefield Earth, das ich zu bohren hatte.
Ja. Musst du ja vielleicht kurz erklären, ihr wechselt euch immer ab mit den Drehbüchern. Das heißt, du schreibst das komplette Drehbuch für Daniel der Zauberer.
Danke, dass du das so ein bisschen hier noch leitest und eintütest. Völlig richtig. Das kommt völlig aus dem Zusammenhang.
Aber wie legt ihr das fest?
Also meistens aus dem Nerd-Kosmos des Oliver Kalkofe kommen jetzt in den letzten Jahren deutlich die meisten Vorschläge, mit denen ich mich auseinandersetze, weil der auch privat dann immer noch kramt. Hin und wieder habe ich auch noch einen, aber letztendlich sind alle der usual suspects bei mir von der Liste. The Room hätte ich halt gern noch, aber ne, muss erst synchronisiert werden.
Achso, würdet ihr keine im O-Ton zeigen, oder?
Nee.
Also gerade eine Tommy Wiseau natürlich im O-Ton ist so eine...
So, synchronisiert würde ich ihn auch nicht zeigen wollen. Also irgendwie ist der tot. Mhm. Also ich würde... Na gut, aber die Frage war eine andere. Wir machen es tatsächlich so, dass dann wir beide vorschlagen, Olli in der Regel mehr als ich. Und dann mischen wir einmal durch, gucken uns nach Neigung und Vermögen dann die Titel an und ordnen die dann zu und sagen, ja, kann ich für aufzeigen. Bei Daniel hatte ich eben auch kurz den Eindruck, ach, das ist doch leistbar. Ja, da habe ich mich echt verhoben. Aber auch Olli hat schon sehr, sehr viele Überraschungen erlebt, wo der sich todsicher war, dass das eben... Schreibt sich von selbst, genau. Dass das so oft die Grundlage ist, mit der du an so ein Ding rangehst. Und dann, aber wie gesagt, so verstörend war es selten. Und dann schreiben wir uns das, was ja nicht allzu üblich ist in der relativ eitlen oder relativ pathologisch-narzisstischen Autorenszene, dass man sich einfach so die Sachen zuschreibt. Also Olli sagt alles, was ich in seine Rolle schreibe und ich habe von Anfang an alles gesagt, was er mir zuschreibt, ohne dass wir jemals da gesagt haben, du, pass auf, das würde ich so nicht sagen oder so.
Ja.
Also das ist schon mal eine sehr erfrischende Erfahrung gewesen. Ne?
Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich finde, wenn man, also gerade Oliver Kalkofe jetzt schon bei Premiere irgendwie die ganzen Sachen gesehen, also man kennt ja ungefähr so seine Sprechweise und so die Art, wie er Dinge formulieren würde. Und ich hatte jetzt bei Schläferz, deswegen finde ich das interessant, dass du sagst, ihr schreibt das euch auch gegenseitig.
Mhm.
Hätte man jetzt nicht gemerkt. Also man hätte ich jetzt gedacht, bei Oliver Kalkofe gerade auch so, dass man sagt so, das hätte ich jetzt gedacht, das kommt von ihm selber. So Alliterationen, die dann drin sind oder bestimmte Formulierungen.
Jede zweite Folge ist von ihm. Also da wirst du auch richtig liegen, aber wie gesagt, und das wechselt immer. Und es ist schön, dass du das sagst, weil genau das ist auch natürlich so ein bisschen der Maßstab. Wenn wir gemerkt hätten, man kriegt immer mit, dass der andere nicht gemäß seines Duktus oder gemäß seiner seinen Sprechrhythmus oder auch diesen ganzen Alliterationswettbewerb, den wir da starten, der hat natürlich seine Geschichte in unserer beider Vorliebe für Ketten, die man so bilden kann, wenn sie dann auch tatsächlich schlüssig bleiben. Ne? Also es bringt nichts, Rekordversuche da zu starten, die dann in irgendeinem Irrsinn enden. Aber das ist ein schönes Kompliment, weil und genau das meinte ich auch, dass das so erfrischend unaufwendig war, festzustellen, ach so, nee, ich kann eigentlich mit allem leben, ne? Also auch umgekehrt.
Ja. Gab es denn schon mal dabei irgendwie Filme, wo ihr dann gesagt habt, wirklich, nee, das bringt nichts? Also wo ihr dann wirklich gesagt habt, das geben wir auf? Oder wurde dann immer durchgezogen bei einem Film? Also gab es wirklich schon mal, dass einfach zu wenig dazu zu sagen ist, zu schreiben ist?
Wir hatten einen Kannibalenfilm, der abgerufen wurde, weil der auf dem Index war und das tatsächlich auch der, aber es hatte inhaltliche Gründe, tatsächlich der Regisseur, Italiener.
Immer der, eigentlich, oder?
Sind immer die Italiener.
Die Italiener.
Ja, diese Mondo-Kannibale-Leute.
Fulci oder was auch immer.
Der hat tatsächlich, der einzige Regisseur, der jemals in Italien eine Mordanklage hatte, weil seine Szenen derart authentisch waren, seine Schlachtszenen, dass man nicht geglaubt hat, dass der Antonio Ruggiero, glaube ich, dass man geglaubt hat, dass der die hat umbringen lassen. Und dann musste der die Originaldarsteller aus Südamerika, aus irgendeinem Gral, musste der nach Rom fliegen lassen, um zu beweisen, seht da, sie leben.
Das war doch hier Cannibal Holocaust?
Ja,
das
Cannibal Holocaust.
Die Frau auf dem Fall.
Here we go, genau.
Die Tante. Aber der ist aber doch recht bekannt auch, oder?
Ja, aber der ist ja auch wirklich unangenehm. Also hat ja auch diesen Tiersnuff da drin. Mit
to say the least.
So. Ja, das ist,
der ist ja, aber genau, so. Und wenn du, also der wurde dann nochmal zurückgepfiffen.
Mhm. Wie heißt denn nochmal der von Eli Roth, der Kannibalenfilm? Wäre das nicht
Green Inferno?
Wie heißt er?
Green Inferno?
Also heard about it.
Ja, aber also der hat Potenzial. Also
aber ich glaube, der ist zu. Ist eklig, aber handwerklich zu gut eigentlich schon wieder. So.
Also kein Troll 2 seiner
Zunft. Nein.
Ja, ja.
Unangenehm auf jeden Fall.
Aber einen, den wir quasi während des Schreibens als unvollendet oder unvollendbar betrachtet haben, meintest du, ne?
Ja, Philipp, genau.
Ja,
dass man da irgendwie auf eine Blockade stößt, man sagt, das gibt nicht, doch nicht so viel her. Nee.
Also bisher, bei allem, wo wir reingestiegen sind, sind wir auch durchgefahren.
Okay.
Ist das denn auch manchmal eine rechte Frage, dass ich sage, oh, den würden wir gerne nehmen, aber dafür kriegen wir jetzt nicht die Rechte, den...
Ja, der Slatko-Film zum Beispiel, ne? Da sind wir seit Jahren hinterher.
Mr. Boogie,
genau. Und der ist ja so schlecht.
Im Giftschrank, ne?
Der ist wirklich im Giftschrank. Und ich glaube, die erste halbe Stunde ist Slatko nicht zu sehen oder nur von hinten.
Okay.
Weil der.
Da war der noch im Container zu der Zeit beim. Ernsthaft?
Ja, weil der so schlecht gespielt hat, dass die den nicht einbauen konnten.
Okay.
Ich meine, selbst für einen Film mit Slatko, so schlecht zu sein, dass man dich als Slatko nicht zeigen kann.
Ja? Das sagt schon einiges aus. Ja.
Aber ich weiß, dass bei TV Total, Stefan Raab wollte den ja mal kaufen und bei TV Total so stückchenweise zeigen dann. Ne? Oder haben sie auch gesagt, nee, machen wir nicht irgendwie.
Nee, genau. Halt der, so schlimm sein der Lizenznehmer, der erstmal hat der gewechselt und die rufen halt irgendwelche Mondpreise auf. Wobei das natürlich ein Spekulationsobjekt ist. Ne? Ich meine, irgendwann wirst du ihn mal zeigen müssen, weil der wird ja auch nicht wertvoller.
Mhm. Kanntet ihr beiden euch schon weit vor Schläferz, du und Oliver Kalkofe? Wie lange kennt ihr euch schon?
Also wertschätzen, kennen und wertschätzen tatsächlich, also ich kenne ihn halt von der ersten Stunde der Mattscheibe und habe das rasend gerne gesehen und fand das alles großartig. Und er fand meine nicht ganz unprägende Einflussnahme auf die Harald-Schmidt-Show auch immer toll. Also die Matzen oder auch die Kunstfiguren, die ich gespielt habe. Da war das schon klar. Und dann war er ja ein paar Mal auch bei Harald zu Gast. Hm. Immer hypernervös. Und wir mochten uns und das, was wir machen, eigentlich ja schon von Anfang an. Also natürlich war er der, ist er eher der größere Name, aber deshalb kannte ich ihn nur früher. Er ist ja auch früher ein Name geworden. Aber das floss so ineinander. Und als wir uns dann, als er mich dann fragte, ob ich mir das vorstellen kann aus dem sagen wir aus der Expertise für meine Synchros von schlechten Filmen bei Tele 5, mich mal auf die Art über die Filme zu beugen, da war das ein relativ, ja, war ein No-Brainer, ne?
Ja.
Und das, wie gesagt, und dann kam als nächstes die Erfahrung, als wir die ersten Probetexte so rumschickten, wir haben ja gar nichts zu korrigieren am anderen. Das könnte so klappen, weil du musst es ja aufteilen. Ne?
War das tatsächlich eure erste Zusammenarbeit dann auch?
Ja.
Ja?
Ja.
Also ein Perfect Match dann direkt.
Total, genau. Also man kann es ja nicht so oft sagen, aber hier stimmt's mal. Mhm. Wobei er sehr dick ist, ne? Das muss man schon sagen. Olli, I love you, you know.
Ja, aber ihr seid auch schön, natürlich sehr unterschiedlich, einfach typmäßig auch einfach gesetzt, auch die Art.
Das Gefühl habe ich auch, ihr spielt zwar Rollen da, aber so fern von der Persönlichkeit sind die nicht, würde ich jetzt einschätzen, ohne.
Nee. Das sind so überhöhte Varianten von euch.
Also, dass Oliver Kalkofe eher so der Enthusiast bist, ist und du der Zyniker, so das.
Mhm.
Trifft.
Der, ja, auch der, ja, sagen wir auch der, ich bin ja auch manchmal anspruchsdefizitär in allem. Also ich bin ja tatsächlich nur dann reduziert auf Saufen und Rauchen wollen und Titten gucken. Und Olli eher, also hochgeistig, ja. Und auch hochkulturell ambitioniert. Nur du bist halt bei Schläferz dann irgendwann in dem Widerspruch, wenn du die schlechtesten Filme aller Zeiten zeigst, dann musst du natürlich auch mal Farbe bekennen und kannst nicht immer den schwärmerischen, hoffnungsvollen, sagen wir mal, Kulturreiseleiter da machen. Und insofern variiert das dann öfter. Heute habe ich es schon mal sehr gerne, weil Olli sehr überrascht war von meinem ersten echten, geskripteten, aber dann eben mit recht viel Emphase dargebotenen Wutausbruch, den ich da hatte. Und das hat dann natürlich so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich den so standardmäßig dann angeboten habe eine Zeit. Und heute liebe ich es, wenn ich Olli wirklich in Furor schreibe. Das ist total cool. Ich finde, also wenn er sich aufregt und dann auch wirklich, also, weil diese Prompterei, wir promptern das ja. Und das ist ja, ne, das hat ja anfangs, wenn du das nicht gewohnt bist, hat das was sehr Statisches. Das verliert sich dann. Und als wir mal Olli Schulz als Gaststar da hatten, bei einer auch sehr, sehr legendären und sehr verstörenden Auflösung von einer Sharknado-Folge. Genau, weil er wollte mir nämlich den Platz streitig machen. Wir haben uns dann noch geprügelt, also im Studio. und der sagte dann, ey, wie macht ihr das denn mit dem Promptern und so? Das ging erstmal gar nicht so leicht von der Hüfte, obwohl man ja...
Stelle ich mir auch schwer vor, ehrlich.
Ja, es ist, aber so, und irgendwann arbeitest du mit den Dingern ganz selbstverständlich
Routine
und so.
Und, dann.
Und das macht dann halt, da wo wir da jetzt angekommen sind, eben über die Routine, das macht dann großen Spaß, wenn Olli geifert, ne? Und ich einfach mal komplett entrüstet bin über so viel Maßlosigkeit.
Aber würdest du auch sagen, also so stelle ich es mir zumindest vor, diese ganzen Rollen, die er spielt, dieses Verkleiden und so, das hält doch auch jung, oder?
Ja, also war das ein Kompliment?
Ja, ja, klar.
Ja, hast du recht.
Also das innere Kind, das
Spielen, also das Spielen im auf den Wortsinn runtergebrochen Spielen macht großen Spaß, ja. Das hält jung.
Würdest du auch sagen, das ist die Produktion, die dir am meisten am Herzen liegt?
Ja.
Ja?
Ja. Mhm. Auch menschlich, ne? Das ganze Team ist ja, das ist ja so ein Guerilla-Projekt gewesen, aus wo jetzt ja auch, mal ehrlich, keine Formation von Marketingleuten gesagt hat, ja, lass uns mal mit zwei alten Männern schlechte Filme machen. Ne? Also, weil es stand jetzt nicht drauf, sondern wenn du, ich hasse das Wort, aber wir müssen es ja mal benutzen, wenn du dann sowas Angekultetes zumindest mal hinkriegst,
ja.
Aus einer Eigendynamik heraus, ohne dass du das jetzt wahnsinnig powers pushst oder so, sondern eben sich aus anfangs ja auch überschaubarer, mäßiger Rezipienz dann eben zu zu einer Verabredung werden lässt mit Leuten, die da mit dir wachsen und dann komischerweise auch wirklich dann nochmal eine Generation mitbringen, die, die auch sagt, das ist ja geil.
Und das in den Jahren im Fernsehen heutzutage.
Ich
wollte
gerade sagen, es widerspricht ja auch eigentlich so den so moderneren Sehgewohnheiten. Ne? Also ihr seid, ne, ihr sitzt da und habt dann, was habe ich neulich gesehen, wo du das Roboterkostüm, also diesen Roboterpappkarton anhast und dann hast du da Einblendungen, die du lesen musst, immer so zwischendurch. Das ist ja wirklich eigentlich gar nichts, was...
Nö, das ist so, du bist schon aufgefordert, teilzunehmen.
Ja.
Und genau, es ist nicht bequem.
Mhm.
Und es ist aber, wenn... Ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt ja den Keim der Verführbarkeit dafür.
Mhm.
Dann tragt ihr ja mit Sicherheit auch in euch, sonst würdet ihr euch auch nicht jede Woche hinsetzen und eine Stunde letztendlich über Gefühle reden. Ne?
Mhm.
Welche Gefühle hat Film XY bei dir ausgelöst und was ist darüber hinaus? Dann eben noch sind die erwähnenswerten Trivia und Informationen, um zu sagen, ach, da und da ist der einzuordnen und so. Ne? Es ist ja ein Kuratieren im weitesten Sinne, aber auch ein emotionaler Erfahrungsaustausch. Und ich glaube, an dem teilzuhaben, auf eine visuell dann auch unterhaltsame Art und Weise, geht halt nur, und teilhaben zu wollen, geht halt nur, wenn du auch diesen Keim in dir hast.
Ja.
Und das ist, wenn du einen schlechten Film oder einen misslungenen Film, ein gescheitertes Vorhaben, unwiderstehlich, zauberhaft lustig findest. Das ist, glaube ich, so diese Krux dabei. Also das ist ein anderes Cringe als bei Daniel, das ich meine. Eine andere Peinlichkeitsebene. Also ich kann nur den also Troll 2 zum Beispiel. Der Mann ist auch Italiener, der Regisseur, wie ihr wisst. Und den Namen habe ich jetzt wirklich nicht drauf. Egal. Der war in der Doku zu Troll 2, der als er eingeladen wurde nach Amerika bei der Wiederauferstehung dieses Films, der dann ja wirklich nur in irgendwelchen Nischenkinos quasi unter Schläferzbedingungen da gezeigt wurde und Lachstürme ausgelöst hat. Und der ist dann angereist und er habt ihr die Doku mal gesehen? Die müsst ihr euch angucken. The Best Worst Film.
Ne, hab ich nicht gesehen, ne.
Aber großartig. Der Zahnarzt, der Hauptdarsteller, mega sympathisch und selbstironisch. Der Regisseur kommt aus Italien angeflogen. Also ist sich seiner Kultrolle als lächerliche Figur in einem extrem lächerlichen Film komplett bewusst, der Zahnarzt und dann, also der Hauptdarsteller, und dann kommt der Regisseur und ist blank machistisch entrüstet darüber, dass die Leute über seinen Horrorfilm lachen. Der geht da ab wie ein Zäpfchen, das müsst ihr euch mal angucken. Und wenn du diesen Spirit von Filmen und auch bei Sharknado, selbst bei der Fließbandproduktion von Trash, war es ja zumindest, wir haben ja nicht irgendein Creature-Feature dann genommen, sondern ich fand halt, oder Olli auch, wir fanden gemeinsam zumindest, also eine High-Wind-Hose, fanden wir originell genug, um mal zu sagen, okay.
Das war euer erster.
Der war relativ frisch. Unser erster war tatsächlich Super Shark.
Ach, so, auch irgendwas mit Shark, okay.
War auch, ja, Super Shark. Und dann kam, glaube ich, schon Frogs.
Ja.
Ein erster Öko-Thriller mit Ray Mellons, oder?
Ja. Aber wie kann man sich das vorstellen? Guckt ihr euch dann, wenn ihr euch für einen Film entschieden habt, guckt ihr euch den dann zusammen an oder guckt sich den jeder alleine an? Weil es ist ja aus eigener Erfahrung, ich hatte das früher mit Kumpels auch, da haben wir regelmäßig Trash-Abende gemacht.
Mhm.
Man kann sich den Scheiß ja nicht alleine angucken. Mhm. Also da gehört ja immer Alkohol in irgendeiner Form dazu im Idealfall zwei oder mehr Leute, wo man sich einfach zusammen beömmeln kann. Das habe ich ja jetzt auch...
Letztendlich ist das die Grundlage von Schläfert. Ja.
Genau, das war ja auch ein sehr schönes Erlebnis letztes Jahr im Cinedome. Welcher Film? Yeti? Wie heißt
das? Das war Yeti.
Genau.
Einfach nur Yeti.
Einfach dieses kollektive Erlebnis, das...
Oder?
Ja, das ist halt nochmal was ganz anderes. Ne?
Oder, also, ja, und hast du schon mal erlebt, dass ein Yeti sexuell erregbar ist, wenn man ihn am Nippel streichelt?
Ja, da hat es halt ein bisschen aufgehört dann. Ne? Da wollte ich eigentlich schon fluchtartig das Kino verlassen. Es ist passiert auch einfach nichts in diesem Film.
Unerträglich, der war jetzt auf der Tour auch nochmal. Aber du lachst halt auch aus Verzweiflung, ne? Es ist tatsächlich.
Aber es ist doch schwer, sich den dann allein. Also wenn du den allein, guckst du den allein?
Ja, ja, mittlerweile, das geht tapfer.
Man guckt den ja auch nicht in so einer Mut zu, so, ich möchte jetzt mal Spaß haben, sondern ich muss den ja analysieren. Diesen Kack. Das ist auch herausfordernd.
Ja, absolut. Also, aber ich finde halt auch die Konzentration des Irrsinns, der sich entspinnt, finde ich halt immer wieder interessant abzuschmecken, auch wenn das manchmal eine ziemlich einsame Geschichte ist. Also gebe ich dir vollkommen recht. Also will jetzt keinen Leidensdruck wirklich hier, weil es ist eine schöne Arbeit. Aber wenn du den zum vierten oder fünften Mal hoch und runter rollst und dann um dann aber auch die Frames dann rauszugucken, um zu sagen, okay, hier machen wir den Ausschnitt und so, dann musst du ja schon sehr framegenau dann für die Regisseurin dann anbieten. Und das ist nicht leicht, aber vieles von dem, was ich jetzt auf der Tour, zum Beispiel bei die Todesgöttin des Liebescamps von Christian Anders, mit Christian Anders, Musik Christian Anders und Drehbuch Christian Anders, Hauptdarsteller Christian Anders. wenn ihr den mal guckt, also als ich den damals auch auf dem Monitor hatte, beziehungsweise als ich damit gekämpft habe, da habe ich jetzt quasi auf der Tour in der öffentlichen Vorführung habe ich den Trost bekommen für die Schmerzen, die ich damals hatte. Und wenn du dann aus Schmerzen entsteht halt Widerwille, Wut, aber auch präzise Wut. Und wenn man das dann auf den Punkt bringt, was da gerade unsäglich war, unsäglich schlecht oder misslungen, und dann lachen da 2000 Leute drüber, dann bist du halt versöhnt, ne? Und das hat eine kathartische Wirkung, ich sag mal. Das ist einfach befriedigend.
Glaube ich.
Und das ist schön, wenn da, also du weißt ja auch, die Leute kommen ja mit einem gewissen Maß an Ironieverständnis sowieso zu uns oder gucken das mit uns. Und es ist eine Leidensgemeinschaft. So, und die wissen auch um unsere Leiden, wenn wir uns durch die Filme kämpfen, im weitesten. Und es ist schön, wenn das so aufgeht. Und ich finde es auch schön, dass du das auch mal so erlebt hast. Natürlich kommt man an Grenzen und man denkt, was mache ich hier gerade? Ja, mit meiner Lebenszeit. Aber falls du zufällig eine Heimmütze auf hast und sowieso seit Wochen darauf wartest, dass Stefans in den Zinnendom kommt.
Das ist dann die Belohnung so ein bisschen auch. Ne?
Genau.
Wie ist das mit den Cocktails? Also für die Leute, die zuhören, die jetzt auch nie einen Schläferz gesehen haben, ihr macht ja auch immer dann Cocktails. Entwerft ihr die selber oder Redaktion? Oder wer
ist tatsächlich, also die Rezeptur überlassen wir einem routinierten Fachmann, der das hervorragend macht. Aber die Titel
kommen von
natürlich,
euch.
Natürlich,
ne?
Ja klar.
Coco Loco Kübelböck Cocksucker.
Cocksucker, ja.
Also ist das denn... dann Deko einmal dran nippen oder trinkt ihr die tatsächlich während der Produktion?
It depends. Also wir haben tatsächlich am Anfang haben wir mal versucht, zum Beispiel bei Frogs, da gab es glaube ich den grünen Sumpfschnaps und wir haben den tatsächlich, ich weiß nicht was für ein Gebräu das war, wir haben versucht in der Schlagzahl tatsächlich mitzutrinken. Und wir waren so stramm, dass wir abbrechen mussten. Also das weiß ich noch, das war bei Frogs so. Das war eine relativ frühe, aber auch richtungsweisende Erfahrung. Geht nicht, kannst du nicht machen. No way.
Gibt es davon Outtakes?
Ja, da gibt es Material noch von, ja. Aber nicht schön. Jedenfalls, also wenn du dir beim Versagen zuhörst, das ist nie schön und zuguckst. Und dann haben wir gesagt, okay, Ersatzflüssigkeit. Und die hat sich aber auch noch nicht so, sagen wir mal, so schnell so gestaltet, dass die völlig ungefährlich gewesen wäre, weil ich habe, glaube ich, in der dritten oder vierten Folge habe ich mal vom Setdesigner ohne Information versehen, habe ich mal einen kräftigen Schluck von meinem Cocktail genommen, der mit Vernell angesetzt war, so dass ich diesen Weichspüler, also da wurde noch nicht so mit Lebensmittelfarben und so gearbeitet. Ja. Weil Ernst meinte, der wäre nur Deko und so, ne? Aber ich habe den sehr beherzt getrunken und dann, das fühlte sich schon sehr aprillig an. Da. Also es war auch wirklich verdauungsmäßig ein bisschen schwierig die nächsten Tage.
Was macht ihr denn, wie viele Folgen
pro Drehtag? Also macht ihr, habt ihr quasi, wenn ihr eine Staffel macht, irgendwie pro Tag eine, einen also, Film?
Ja, wir fächern das eigentlich so auf. Wir machen drei Takes am Montag im Sesselset für die Anmoderation. Dann machen wir am nächsten Tag drei Barset-Szenen oder mehrere und schlüsseln das über vier Tage so auf. Also je nachdem auch, wie der Aufwand ist, weil manche werden ja abgebunden mit relativ epischen Zitaten noch, wo wir dann vor Green rumhüpfen und unsere Regisseurin schon in der Vorausschau in Verzweiflung bringen, weil die weiß, was da noch an Arbeit für sie zukommt mit den Stanzen und so. Ja. Dann hast du nochmal einen Song, den wir irgendwo einsingen und abbinden. Wir haben jetzt wieder sehr schöne Songs auch dabei, muss ich sagen.
Aber dann ist die Karriere als Popstar doch nicht ganz gescheitert.
Ja, das ist versöhnlich, sage ich mal.
Uwe Boll hat ja tatsächlich mal vorgeschlagen, einen Film einzureichen, weil er gemerkt hat, oh, auf der Erfolgswelle möchte ich gerne mitschwimmen. Und das habt ihr gesagt, nö, machen wir nicht. Warum?
Weil er auf der Erfolgswelle gerne mitschwimmen wollte. Nein, genau, weil das der Spirit ist, wo wir so denken, okay, wenn du tatsächlich authentisch streitbar und wütend wirst, wenn deine Filme kritisiert werden oder verlacht werden, dann kannst du nicht zu uns rennen wollen, in der Hoffnung, bei uns, wir adeln dich oder so. Ne?
Oder hattet ihr etwa Angst, mit ihm in den
Boxring zu steigen? So, ja.
Am Ende
hat er
des
das
Tages
nicht früher seinen Kritikern angedroht?
Ja, ja. Hat er gemacht. So.
Stimmt, ja, auf die Fresse.
Hat die alle verprügelt. Hat er gemacht, ja.
Also. Kann sein, dass das auch eine Rolle gespielt hat, ich weiß es gar nicht mehr. Wobei ich nicht gegen mich antreten möchte. Naja, Uwe. Nee, stimmt, aber der ist, glaube ich, ein ganz versierter Boxer, ne?
Ja. Der war Profiboxer, glaube ich. Aber ihr habt ja auch ab und zu ein paar Episoden Coolfatz gemacht, die kultigsten Filme aller Zeiten. Mhm. Kommt das bei RTL Nitro auch? Habt ihr das geplant?
Ist tatsächlich im Gespräch, weil uns das als Arbeitsanforderung auch mal sehr gut gefallen hat. Mal tatsächlich zu sagen, besser geht's ja nicht, oder? Wobei wir nicht die Kandidaten bekommen haben, die wir wollten, der ersten Staffel bei Tele5. Aber immerhin war ja Blues Brothers dabei, wo du, sag mal, unter Kultaspekten, deshalb haben wir es ja auch nicht BFATS genannt, die besten Filme aller Zeiten, sondern halt die kultigsten. Aber wo du dann, sagen wir mal, unter Box-Office-Ergebnissen und allgemeiner Bekanntheit und halt Kultfaktor, doch zumindest so eine Ebene hast, wie, ja, La Boom war natürlich relativ schwierig, aber La Boom ist auf der anderen Seite dann auch wirklich eine kollektive Pubertätserfahrung von Boomer-Teilnehmern.
Sophie Marceau, ne?
Ja, genau. Und ich war wirklich Hals über Kopf verknallt in Sophie Marceau, ganz schlimm.
Han Solo, Sophie Marceau, das ist eine Schnittmenge erkennbar auf jeden Fall.
Aber ist es denn allgemein, wir sprechen ja eigentlich fast nur über Filme, die wir gut finden, weil wir machen ja hauptsächlich auch Retrospektiven. Wir wünschen uns tatsächlich auch häufiger mal über Filme zu sprechen, die scheiße sind, weil das auch, es ist ein bisschen einfacher. Es ist manchmal, wie ist das bei dir? Fällt dir das leichter, über gute Filme zu sprechen, als über schlechte? Oder?
Nee, mir fällt es leichter, über schlechte Filme zu sprechen, wobei tatsächlich die Routine natürlich auch, die hat natürlich auch was, wie gesagt, Verengendes irgendwann in der Attitüde, mit der man an die Sache rangeht. Wenn du die schlechtesten Filme aller Zeiten da drüber stehen hast, dann läufst du halt unter dieser Flagge und wirst schwerlich, außer in großen Ausnahmen, den Abend beschließen und sagen, Mensch, das war aber heute jetzt wirklich mal eine wahnsinnig positive Überraschung. Das wird es ja so nicht geben. Das sind ja nur Graustufen dann. Ne? Aber umgekehrt muss ich sagen, wenn ich die anfangs genannten Filme zu besprechen hätte, nur Schwärmen fällt mir schwerer als variabel spotten.
Fehlen auch irgendwann an die Superlativen wahrscheinlich. Ne?
Exakt. So, und ich glaube, dass man kann natürlich immer wieder erhellen, das ist ja auch dann Teil des Auftrags, sage ich mal, von, von uns als ja, Filmjournalisten in dem Zusammenhang dann ja auch, wenn wir die Coolfatze gemacht haben, kannst du noch Erhellendes und Mehrwertiges noch aus der Trivia und so Kram und so, was ja auch manchmal wirklich, aber es ist ja nicht so, dass sich das da zu Hause so mitnimmt, weil der Konsens darüber, dass wir diesen Film jetzt gerne gemeinsam gucken, weil wir sagen, yay, ne, und jeder mit seiner Memory unterwegs, der ist ja eh da, aber ich finde das in Abständen als Erholung von Schläferz finde ich das super und die Leute haben es auch gut angenommen. Also ich glaube nur, wenn das im auch schwerpunktartig eine Verschiebung gäbe, das wäre schwierig.
Hm. Also dürfen wir gespannt sein, ja, dass da vielleicht noch was kommt.
Ja, absolut. Ja, okay. Da wird drüber gesprochen bei den visionären Menschen von RTL Nitro.
Ja, also wir hatten ja öfter eher das Problem, dass wir, wenn Filme hatten, die so mittelmäßig sind, ne? Also bei den neueren, die wir gucken, also dass man wenig dazu sagen kann, dass man das Gefühl hat, das hat mich jetzt irgendwie...
Der schlechteste war Ghostbusters Frozen
Empire. Der schlechteste, ja.
Ja, was ist denn dann? Ne? Denn wenn es der schlechteste der mittelmäßigen war, dann habt ihr ja da auch schon eine eigene Kategorie. Und das stelle ich mir auch zäh vor.
Ja, also zudem konnte man da fallen einem dann irgendwann auch keine Sachen mehr ein. Also die sind ja nicht so schlecht, die Filme, also die sind ja alle gut produziert. Es kommt ja nichts ins Kino, du sagst, das ist jetzt so.
Ja, du sagst ja nicht, Trash. Oh, guck mal, Mikrogalgen.
Ja, oder, genau, und irgendwie, die können alle gar nicht schauspielern. Und, ja. Aber das war dann, der war halt dann zum Beispiel, die sind dann oft so belanglos, die Sachen, dass er sagt, das habe ich alles tausendmal gesehen. Das ist nichts Neues, das ist nicht kreativ, das ist, und der hatte, also. Das ist dann eher, dass es einen langweilt. Also ich sitze im Kino und langweile
dann,
mich
vor allem.
Ich würde
dann tatsächlich auch genau diese, diese archäologische Konzentration graben, um die Langeweile ausdrücken zu können, die mich da erreicht hat. Weil das finde ich dann auch, das kann man teilen, wenn man den Film gesehen hat. Mittelmäßigkeit zu präsentieren und zu reflektieren ist ein hartes Stück Arbeit. Mhm. Ja. Aber die nehmt euch keiner ab, weil ich finde, also tatsächlich, weil ihr könnt ja auch nicht nur über Höhepunkte surfen. Mhm. Und ist, sagen wir mal, die Kette der Filme, die erwähnenswert wären im Sinne von, sie veränderten eine ganze Generation oder so, ist, die, ja, die, es ist auch ein Teil, finde ich, einer Zeitgeistfixierung.
Ja.
Weil, ne, warum haben wir so viel mittelmäßige Filme? Weil der Anspruch so gesunken ist und deshalb hast du so viel standardisierten Kram, der, sag ich mal, den neugierigen Menschen, der sich gerne nochmal überrascht sieht, auch über ein Filmwerk. Und wenn es negativ ist, aber wenn er was gewagt hat, dann kann man sich darüber streiten. Mhm. Wenn der eine meint, alleine der Gedanke zählt und der andere kann sagen, aber so kann man es nicht machen. Aber ich bin da, fühle da echt mit euch. Nur ich weiß auch nicht, ob wir im anderen Fall noch, wobei ich vertraue da natürlich auch auf Olli, aber in der Recherche, aber die Filme, die mit so viel Unschuld versenkt worden sind, so, mit so viel ja, Vision und Leidenschaft, die mir ja wirklich, also die mir diese seltsame Mischung aus tragikomischen Schlüsselreizen bietet, die werden ja auch nicht mehr. Mhm. Der meiste Trash ist mittlerweile kalkuliert oder ne, Slasher-Kram oder so und alles ist dann überhöht und irgendwann können wir alle vor Ironie nicht mehr gerade gehen und so viel, da bleiben dann halt die Gefühle weg. Aber dass das bei Qualitätsfilmen, die die Kinoseele voll machen sollen, immer dichter so wird, das fürchte ich, wird so lange noch Bestand haben und da müssen wir durch. Da müssen wir durch, wie auch der mittelmäßige Zeitgeist, der in seinem kompletten Widerspruch sich gerade austobt, in all seinen Widersprüchen, die ja gerade Comedy, Satire und gute Filme und Kunst und whatsoever so schwierig machen, nämlich Transferleistung. Wenn ich einen Rassisten aus irgendeinem alten Disney-Film cancel, dann kann ich meinem Kind auch nicht mehr erklären, was ein Rassist ist.
Ja.
Und canceln ist so ziemlich das Dümmste, was eine Gesellschaft anfangen kann. Weil nicht jeder Witz über einen Rassisten kennzeichnet Rassismus. Sondern ganz im Gegenteil. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch die Mittelmäßigkeit oder also tatsächlich das Mediokre im, ja, es gibt viele Ausnahmen immer noch, wo man sagen kann, okay, ist ein reiner Tanzfilm oder sonst was, aber großartig, aber so das Drama an sich, was jetzt nochmal Meilenstein wird oder so, das sehe ich nicht.
Ja.
Wie steckt man jetzt da die Brücke? Ja, also noch eine einzige Idee, die ich unbedingt loswerden wollte. Ich weiß nicht, ob ich kenne jetzt nicht die komplette Schläfertsliste, aber habt ihr Mac and Me mal besprochen?
Nee.
Das ist dieser E.T.-Abklatsch. Kennst du den?
Nee.
Der eigentlich so eine, eigentlich so ein Product Placement für McDonald's ist.
Nee. Bin ich vollkommen.
Also das wäre also meiner Meinung nach ein perfekter Schläfert. Kennst du den?
Ist das
Mick vom anderen Stern heißt er, glaube ich.
Ah, was? Ja, da klingelt es ein bisschen.
Sieht unfassbar dämlich aus, wie so ein Pappmaché.
Ich kenne das nur daher, und das wäre eine schöne Brücke zum Thema, zu dem ich gleich nochmal zurückgehen möchte, weil Paul Rudd, der hat immer, wenn er bei Conan O'Brien eingeladen war, in der Late Night, da hat er gesagt, ich habe zu meinem neuen Film eine Szene dabei, die wir uns mal angucken können. Und hat dann immer aus Mac and Me stattdessen Ausschnitt gezeigt, wo der Junge mit so einem Rollstuhl die Klippe runterfällt. Und das hat Paul Rudd, ich weiß, der war seit 20 Jahren bei Conan O'Brien und immer jedes Mal und jedes Mal drauf reingefallen, weil er das so verkauft hat. Und das Tolle war, Conan O'Brien macht jetzt nur Podcast, dieses Videopodcast, und da war er eingeladen. Und die haben kein Video gehabt, die haben nur miteinander gesprochen und meinte, ich habe jetzt aber irgendwie aus meinem neuen Film so eine Audiospur. Da war das halt die Audiospur, wie der Junge so, die Klippe runterfällt. Und der kenne ich da. Aber das ist super. Das
gefällt mir sehr gut.
Ja, das ist eine wirklich tolle Idee.
Ja, Paul Rudd ist auch großartig.
Tatsächlich als Film damals lief der im Fernsehen, habe ich geguckt.
Ja. Ich kenne nur diese Szene, wo der da guckt, so komisch, wenn der da runtergefallen ist.
Ja, ja, oder was hat McDonald's damit zu tun? Haben die den finanziert, oder?
Ja, die kommen super oft vor. Es gibt auch so eine Musical-Szene im McDonald's selber, glaube ich.
Noch. Okay.
Also, Burger und Fritten dann
im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob Ronald McDonald da mittanzt sogar. Oder?
Geil, Mac and Me. Ja, da werde ich natürlich sofort.
Wer ist denn das Trüffelschwein von euch?
Olli, eindeutig.
Ja.
Wobei, ja gut, ich finde auch mal eins, aber ich bin halt eher so das blinde Huhn, das man Korn findet, und Olli ist wirklich das arbeitende Trüffelschwein, muss ich ganz neidlos abgeben. Aber Mac and Me kann ich ja vielleicht mal mit punkten, ne?
Ja. Also wenn man von dieser einen Szene ausgehen kann, dann ist das so wirklich edelster Trash, auf jeden Fall.
Mick, mein Freund vom anderen Stern.
Baujahr?
Ja, irgendwann 80er,
ne?
Ja, es klingelt.
Es klingelt, ja.
Der ist so Stop-Motion, ne? So komisch, oder?
Ja, so eine Mischung. Puppe, Stop-Motion, alles Mögliche.
Und hat, aber Storyline ist E.T. pur.
Ja, genau. Das ist halt 1:1, ne?
Okay.
Bestimmt 2 Jahre oder so nach E.T. irgendwie so. Also da wurde ich glaube, da weinst du nicht, wenn du den siehst.
Womit wir wieder beim Anfang werden.
Genau.
Liebe Screenshots und Peter Rütten-Fans, hier machen wir erstmal einen kurzen Break zum Verschnaufen.
Aber keine Sorge. In der nächsten Folge geht es heiter weiter mit Peters steinigem Weg in den Late-Night-Olymp,
Tiefsttemperaturen am Stromberg-Set und mit der Zensur von Comedy.
Aktiviert die Glocke, damit ihr auch diese grandiose Folge auf keinen Fall verpasst.
In diesem Sinne, ihr werdet noch
von uns hören.